Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Über einen hochliterarischen Roman, über eine Vatersuche wollen wir uns unterhalten. Zunächst uns aber an einen großen deutschen Autor erinnern, dessen 100. Geburtstag sich heute jährt, Ralph Giordano. Vor allem als politisch engagierten Zeitgenossen und Publizisten hat man ihn im Gedächtnis. Wir wollen aber auch den Schriftsteller, den Romancier, würdigen. Vor 8 Jahren ist er gestorben. Er wurde 91 Jahre alt, der Schriftsteller Ralph Giordano. Heute nun, am 20. März, zu seinem 100. Geburtstag, ist Marco Martin zu uns ins Studio gekommen. Wir kennen ihn als Kritiker in unserem Programm, als Autor zahlreicher Bücher auch. Und zu Ralph Giordano hat er eine ganz besondere Beziehung. Guten Morgen, Herr Martin.
Ja, guten Morgen.
Sie waren mit Ralph Giordano nicht nur bekannt, sondern richtig befreundet. Wann und wie begann denn diese Freundschaft?
Ich kann das ziemlich genau datieren. Es begann Ende Januar 1991, als Saddam Hussein ankündigte, ganz Israel in ein Krematorium zu verwandeln, als er anfing, Haifa und Tel Aviv zu beschießen und in Deutschland aus studentischen WGs Bettlaken herausgehängt wurden, auf denen stand kein Blut für Öl. Demonstrationen der Friedensbewegung stattfanden, auf denen gefordert wird, dem bedrohten Israel keine Patriot-Abwehrraketen zu schicken. Und in dieser Zeit revoltierten Menschen. Es waren Leute wie Danny Cohn-Bendit, André Glücksmann, Arno Lustiger, Wolf Biermann und eben Ralph Giordano. Und da wurde ich als damals 20-Jähriger auf ihn aufmerksam und ich dachte, wow, das ist ein toller Typ. Der verbreitet nicht nur Meinungen, sondern erzählt lebensbiografisch, was ihn geprägt hat und weshalb er kein Pazifist sein kann. Und dann entstand ein Briefwechsel und aus dem Briefwechsel viele Begegnungen, eine Freundschaft. Er hat dann das Vorwort zu meinem ersten Tel Aviv-Buch geschrieben. Wir haben uns häufig gesehen und dann eigentlich vor jeder Auslandsreise, die ich hatte und danach haben wir telefoniert und ich habe ihn in Erinnerung als ein Mensch, was ja für ältere Menschen nicht selbstverständlich ist, voller Neugier, voller Erzählmal-Haltung. Man kennt es ja von Älteren, dass sie dann oft eher so ein Tape abspulen und bei ihm war diese Neugier und ich muss sagen, er hat natürlich nicht nur gefragt, sondern natürlich ich habe auch gefragt, ich habe ihm und seinen Büchern ungeheuer viel zu verdanken, nämlich diese Balance aus intellektuelle Präzision und humane Empathie ist auch nicht so häufig. Und bei Ralph Giordano habe ich das erfahren.
So im Nachhinein herrscht der Eindruck, keine Debatte in Deutschland ohne Ralph Giordano. Er war wirklich eine prominente Figur, auch so wie er aussah, ne? mit seinem weißen Schopf habe ich ihn in Erinnerung und dann auch wirklich mit dieser Stimme. Er hat aber auch schon polarisiert, nicht wahr?
Er hat polarisiert, das ist ja der Sinn von Debatten, dass man Dinge zuspitzt und mit dem Gegenüber streitet in einer zivilen Weise. Viele der Debatten, die geführt wurden, hat man mehr oder minder noch so im Gedächtnis. DDR-Aufarbeitung, Bosnien, Islamismus. Aber ich würde noch ein bisschen zurückgehen. Er hat bereits in den Anfang der 60er Jahre polarisiert. Er schrieb nämlich Anfang der 60er Jahre sein Buch Die Partei hat immer Recht. Sein Abschied vom Kommunismus, seine Abrechnung mit dem Stalinismus. Wir dürfen ja nicht vergessen, im ersten Nachkriegsjahrzehnt war diese junge, überlebende Hamburger Jude Kommunist. Aus einem Verständnis heraus, dass er sein Überleben auch der Roten Armee verdankt, obwohl es in seinem Fall ja konkret die britische Armee war, die ihn und seine Eltern dann in Hamburg-Alsterdorf 1945 gerettet hat. Aber er war davon überzeugt und schrieb dann dieses Buch, wo er mit den eigenen Täuschungen auch ins Gericht geht. Und da war es natürlich klar für die traditionellen Linken, dieser Ralph Giordano ist ein Verräter. Und dieser Verrätervorwurf kam natürlich dann danach aus dem rechtsextrem, ich muss auch sagen, aus dem beinhart bigotten konservativen Milieu der Bundesrepublik, denn er hat sich natürlich dann auch sehr stark profiliert als Kritiker dieses bundesdeutschen Verdrängens mit der Nazizeit. Wir kennen sein Buch Die zweite Schuld. Er nannte das die Geburtslüge der Bundesrepublik, den großen Frieden mit den Tätern. Und um es abzuschließen, was diese früheren Einsprüche betrifft, bereits 1966 eine Fernsehsendung, er war ja WDR-Journalist, Haya Safari über die deutschen Kolonialverbrechen in Afrika, wo dann auch das ganze damals konservativ geprägte Bildungsbürgertum lostobte. Also eine große Tradition von Einsprüchen.
Ralf Giordanos Veröffentlichungen, die sind kaum zu überblicken. Die Bücher, die Essays, die Zeitungsaufsätze, die kann man kaum zählen. Es gab auch Dokumentarfilme. Kommen wir mal zum Autor Giordano, Herr Martin. Was war er denn für ein Schriftsteller? Den größten Publikumserfolg hatte er mit dem autobiografischen Roman Die Bertinis. Da war er aber schon fast 60 Jahre alt.
Da war er schon 60 Jahre alt. Heinrich Böll lobte das Buch in den höchsten Tönen, als es erschienen ist. Heute noch ist diese Familiensage, die Bertinis, also die Realgeschichte der Familie Giordano, ungeheuer lesenswert. Also der Vater, Italiener, dessen Eltern einst aus Sizilien eingewandert waren und die Mutter eine deutsche Jüdin. In der Verfilmung ist das auch ziemlich gut gelungen. Hannelore Hoge spielt die Mutter. Roman Bertini, das ist der Ralf Giordano, und für deutsche Fernsehverfilmungen ist es ja nicht immer garantiert, dass das dann auch wirklich so intensiv bleibt. In diesem Fall ist es da. Und aber Ihre Frage ist wichtig. Der Schriftsteller Ralf Giordano wäre nämlich wieder zu entdecken. Sie haben das ja angesprochen, man hat ihn in Erinnerung als der Herr mit dem Seidenschal und das weiße Haar und dann diese sonore Stimme. Aber da könnte ja auch dann leicht der Eindruck entstehen, das ist ein TV-Intellektueller, aber er war eben kein Richard David Precht seiner Zeit. Und die Bücher sind von dem Roman jetzt einmal abgesehen literarische Reportagen, non-fiktionale Prosa, die heute noch eminent lesbar sind. Ich denke an sein vielleicht schönstes Buch, eindringlichstes Buch, Israel um Himmels Willen Israel, 1991 erschienen, eine große literarische Israel-Reportage, die heute noch lesenswert ist, was den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern betrifft, aber auch seine klare Haltung, dass seine Solidarität mit Israel natürlich auch daran hängt, ob es im Inneren Israels zu einem ein liberaler Rechtsstaat bleiben kann. Und man muss nicht spekulieren, wo Ralf Giordano in der heutigen Situation stehen würde, nämlich auf Seiten der Netanyahu-Kritiker. Dann kamen die Bücher zu Sizilien, zu Masuren, zu Irland. Das ist packend, das ist, ich muss es nochmal wiederholen, eine non-fiktionale Prosa, wo die Analyse nie auf Kosten des Geschilderten, der Impression und auch des dramaturgischen Aufbaus geht. Er würde nie Bücher schreiben oder hat nie Bücher geschrieben, die beginnen mit Ich als. Also dieses weinerlich-identitäre war nicht sein Ding, obwohl er als Erzählerfigur immer präsent ist. Und ich würde den Tage heute nochmal nutzen, um auch an diese Bücher zu erinnern und Lesenden vorzuschlagen, diese Ralf Giordano-Bücher nochmal zu lesen.
Er war in den letzten 25 Jahren seines Lebens ja definitiv wirklich eine super prominente öffentliche Person. Mit vielen Preisen bedacht, meist waren es gesellschaftspolitische Auszeichnungen, Bundesverdienstkreuz gleich zweimal, Leo Beck-Medaille, Heinz-Galinski-Preis und. Wie ist er denn eigentlich mit dieser Rolle umgegangen? Ich meine, Sie, Herr Martin, haben ja gerade in dieser Phase kennengelernt und ja dann auch gut gekannt.
Man kann jetzt Eitelkeit als Vokabel hinschmeißen. Ich glaube nicht. Es kommt hinzu, ich würde es eher so formulieren, er war mit sich selbst gut befreundet. Diese mit sich selbst gut befreundet Position brachte ihn aber auch dazu, mit anderen gut befreundet zu sein. Er misstraute immer denen, die sich still Ressentiment geladen in der Ecke sitzen und an ihren Fingernägeln knaubeln. Das war nicht sein Ding. Er wusste schon, wer er war. Aber er wusste auch, was diese Prominenz für eine Verantwortung hat. Nämlich, dass man nichts sagt, was nur so halb dahingedacht ist. Dass man das Privileg, in der Öffentlichkeit zu stehen, auf einem Podium, hinter einem Mikrofon, vor einer Fernsehkamera, verpflichtet, klar und präzis zu sprechen. Und so klar und präzis waren seine Einsprüche. Seine Einsprüche gegen im Historikerstreit, gegen Ernst Nolte. Seine Einsprüche gegen die Relativierer der SED-Diktatur. Seine Einsprüche gegen die Weichzeichner des islamischen Islamismus. Da saß jeder Satz. Und er war nie in der Gefahr, aufgrund seines Ruhms einfach nur mal was dahin zu plaudern und sich dann korrigieren zu müssen. Nein, er war ein Meister der Präzision.
Um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, Herr Martin, jetzt ist wieder Krieg und zwar in nächster Nähe. Was glauben Sie, wo würde Ralf Giordano hier stehen? Ich meine vermutlich nicht mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer auf der Bühne, oder?
Keinesfalls. Man muss da gar nicht groß spekulieren. Ich würde zurückgehen ins Jahr 1993 bis 1995 als Europa, dass sich pazifistisch dünkende Europa die tödlich bedrohten Muslime in Bosnien so schmählich in den Stich gelassen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, es waren auch damals zu dieser Zeit wieder jüdische Intellektuelle, die aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Biografie heraus Einspruch erhoben haben. Es waren Leute eben wie André Glücksmann, Wolf Biermann und Ralf Giordano, die gesagt haben, natürlich, die Lehre aus der Vergangenheit kann doch nicht sein, ein vages Nie wieder Krieg. Die Lehre muss sein, ganz konkret, nie wieder Lager, nie wieder menschenverachtende Politik, nie wieder Massenmord. Und er war ganz eindeutig, mit großer Werf hat er dafür plädiert, dass natürlich der Westen militärisch eingreifen muss, um den bosnischen Muslimen zu helfen. Seine Haltung zur Ukraine wäre auch in diesen Tagen also ganz klar.
Ende 2014 ist Ralf Giordano gestorben. Waren Sie da noch in Kontakt mit ihm? Erinnern Sie sich noch an die letzte Begegnung bestimmt?
Ja, 2 Wochen zuvor haben wir noch miteinander telefoniert. Und ich sagte ihm, du, ich bin jetzt 44. Und er sagte, du bist ein Baby. Und dann habe ich mich erkundigt, wie es ihm geht. Er war also auch nicht der Typ, der sofort mit seiner Krankheitsgeschichte hausieren ging. Ich habe dann mit ihm gesprochen und dann ging es aber auch dann ganz schnell wieder ins Politische. Es ging zu Putin. Er sagt, ich glaube, dieses Europa unterschätzt, was da in Putin an Ressentiment, an Gewaltbereitschaft, an nicht aufgearbeiteter Sowjetideologie vermischt mit dieser ultraorthodoxen, rechtsradikalen Ideologie wabert.
Zuletzt, das hat er 2014 gesagt.
2014, zuletzt haben wir uns über Putin unterhalten, wobei ich sagen muss, das Private spielte auch eine Rolle. Er war auch nie der Mensch, der nur in diesen Ebenen des Politischen gesiedelt hatte. Da war dann auch immer die Frage, wie geht es dir? Wie geht es deinen Lebenspartner? Was sind die neuen Buchprojekte? Also Empathie und gleichzeitig ein sich verantwortlich fühlen für das, was in der Welt passiert.
Danke Ihnen, Marco Martin, über Ralf Giordano zum 100. Geburtstag.
Straßenkritik.
Ich bin Sophia Wendler und ich habe gerade gesammelte Werke von Lydia Sandgren gelesen. Es geht um 3 Freunde, 2 davon sind auch zusammen. Also es ist ein bisschen Liebesgeschichte, aber sehr viel Freundschaft. Und obwohl es über 1000 Seiten lang ist und klein gedruckt, habe ich das ganz schnell gelesen und ich fand es ganz großartig. Es beginnt auch damit, dass die Frau in dieser Dreierkonstellation verschwindet und verlässt ihre Kinder. Dass ein Mann seine Kinder verlässt, davon hat man schon mal gehört, aber dass eine Frau die Kinder verlässt und was einen dazu treibt, so fand ich spannend. Es ist ein überraschendes Buch, wo auch das Ende nicht vorhersehbar ist und eine große Erzählung über 3 interessante Menschen, die auch durchaus sympathisch sind. Ich mag das. Ich mag nicht, wenn alle Charaktere nicht sympathisch sind.
In Hamburg treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den Auftakt macht Sophia Wendler, die vom Roman Gesammelte Werke beeindruckt war. Unter diesem ja erstmal ein bisschen missverständlichen Titel stecken 912 Seiten von Lydia Sandgren, der schwedischen Psychotherapeutin, die jetzt mit diesem ihrem ersten Roman stürmisch gefeiert wird. Im Mare Verlag ist das Buch in Übersetzung erschienen. Es kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da erfahren wir jetzt von der Biografie einer Frau. Das ist der Untertitel einer geplanten Trilogie der Schriftstellerin Julia Schoch. Der erste Teil hieß Vorkommnis, erschien letztes Jahr und schlug sensationell ein, muss man sagen. Die Kritik war hin und weg, genauso wie das Publikum, das diesen Roman zum Nummer-1-Bestseller machte. Und jetzt gibt es den zweiten Band dieser Biografie einer Frau. Das Liebespaar des Jahrhunderts. So jetzt der Titel. Unsere Kritikerin und Büchermarktkollegin Wiebke Poromkeis im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Vorab für alle, die Band 1 verschlungen haben und jetzt die Ohren spitzen, ist die Fortsetzung wieder so ein Hammer?
Ja, es ist ein sehr eindrückliches Buch, eines, das nachhalt, aber wie immer bei Julia Schoch, eines, das sehr leise, zurückgenommen, beinahe beherrscht erzählt ist. Deswegen wäre jetzt Hammer nicht die erste Formulierung, die mir eingefallen wäre. Das Besondere daran ist, dass es ein autofiktionales Buch ist, ein sehr persönliches, aber zugleich eines, das Fragen stellt, die weit über die Biografie von Julia Schoch hinausgehen. Also die Fragen, wie erinnern wir uns? Welche Dinge blenden wir vielleicht aus, wenn wir uns unsere eigene Geschichte erzählen und was muss passieren, damit wir plötzlich auf diese blinden Flecken schauen?
Und jetzt für alle, die noch nichts über diese Biografie einer Frau wissen, wer ist sie denn? Sie sagten jetzt schon autofiktional, ist es also doch Julia Schoch im Wesentlichen? Und was erlebt sie?
Ja, eigentlich erlebt sie etwas sehr Schönes und ja, es ist offenkundig sehr nah dran an der Biografie von Julia Schoch, nämlich was sie erlebt ist eine sehr langjährige Beziehung, 30 Jahre währt sie während des Erzählens und von dieser Beziehung hat die Erzählerin immer gedacht, das ist die große Liebe, nichts anderes ist richtig. Und zwei Kinder sind aus dieser Beziehung hervorgegangen und dieses Paar, das hat sich in der Nachwendezeit kennengelernt. Beide stammen aus dem Osten, teilen also eine Vergangenheit, auch wenn der eine Vater eher oppositionell war, der andere eher systemkonform. Und der Anlass des Erzählens ist nun, dass die Erzählerin denkt, ich glaube, ich muss meinen Mann verlassen. Und im Zuge dessen denkt sie dann eben nicht nur, die Beziehung ist jetzt vorbei, sondern womöglich war das, was ich mir immer als meine, als unsere Geschichte erzählt hat, doch in gewisser Hinsicht ein Irrtum.
Das heißt, eine traurige Liebesgeschichte, das Liebespaar des Jahrhunderts, der Titel ist dann eher ja, ironisch gemeint?
Ja, nicht so sehr ironisch, eher schmerzhaft, würde ich denken, während des Erzählens und ein bisschen auch erstaunt, weil die Erzählerin eben lange Jahre wirklich vollkommen unironisch diese Formel vom Liebespaar des Jahrhunderts gedacht hat. Und diese Formel, das Liebespaar des Jahrhunderts, die ist noch auf andere Weise ganz interessant, obwohl sich die Erzählerin dagegen sträubt. Sie sagte mal, ich möchte nicht, dass unsere Beziehung nur oder auch darauf beruht, dass wir eine ähnliche Vergangenheit teilen. Aber dieses Paar, das ist durchaus bedingt durch die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts, eben durch die deutsche Teilung, durch die Wiedervereinigung und dadurch, dass sie sich eben in einer Phase kennenlernen als sehr viel wegbricht, zeitgeschichtlich, politisch und in der so eine gewisse Haltlosigkeit kursiert und in der sie aber wiederum in so einer Aufbruchsstimmung sind, mit so einem gewissen Widerstandsgeist, eben als junge Studenten, die sie damals beide sind und sowas, das stiftet natürlich durchaus Verbindungen.
Und wie ist das nun literarisch gemacht? Wie erzählt sie das? Wie entwickelt Julia Schoch diese Geschichte?
Ganz ähnlich eigentlich wie im ersten Teil der Trilogie, den Sie eben schon erwähnt haben. Es steht nämlich am Anfang ein Satz und dieser Satz schlägt ein und der löst das Erzählen aus. Das Erzählen bricht sich dann Bahn, nachdem dieser Satz einmal ausgesprochen ist, erst einmal nur auf dem Papier. Dieser Satz ist hier einfach, ich verlasse dich. Und dann setzt sich sozusagen das Erzählen in Gang. Julia Schoch lässt ihre Erzählerin einzelne Episoden aus der gemeinsamen Vergangenheit erinnern und merkt dann, da gibt es so Ungleichzeitigkeiten. Beispielsweise hat die Erzählerin immer den ersten gemeinsamen Sommer als rauschhaft, als unbeschwert erlebt und plötzlich wird ihr eine Sache klar, die sie aber immer hätte wissen können, dass nämlich in genau diesem Sommer, den sie als so leicht erlebt hat, ihr Mann, ihr damaliger Freund, sich um den eigenen Vater kümmern musste, der nämlich einen Suizidversuch hinter sich hatte. Das heißt, für ihn war es auch ein existenzieller Sommer, aber die Gefühlslagen waren ganz anders gelagert als bei ihr und auch anders, als sie sich das immer erzählt hat.
Julia Schoch ist Jahrgang 1974 und inzwischen, ja, richtig berühmt, ne? Mit vielen Büchern, kriegt seit Anfang der 2000, habe ich mal geschaut, fast jedes Jahr mindestens einen Preis. Was zeichnet denn Wiebke Bromba insgesamt diese Schriftstellerin für Sie aus, von den Stoffen her, von ihrem Stil?
Ja, Julia Schoch gelingt etwas, die blendet nämlich Individual- und Zeitgeschichte auf so ganz unaufgeregte Weise übereinander. Und natürlich interessiert sie dabei vor allem, das ist jetzt hier vielleicht auch klar geworden, der Bruch, den das Jahr 1989 in vielen Biografien, gerade ostdeutsch sozialisierter Menschen, hinterlassen hat. Und das Interessante ist, dass sie sich nicht zu apodiktischen Urteilen aufschwingt, dass sie auch oft gar keinen spektakulären Plot braucht, sondern sie beobachtet einfach. Und es gibt in diesem neuen Buch, gibt es so eine Passage, die die Erzählerin sagt über ihren Vater. Und ich finde, das zeigt ganz gut diesen Beobachtungs- und Beschreibungsmodus von Julia Schoch. Den zitiere ich mal, da sagt sie, plötzlich sind 30 Jahre vergangen und man denkt, das alles hat ihm offenbar den Boden unter den Füßen weggerissen, als würde jemand in Zeitlupe über Jahre hinweg ausrutschen.
Ich habe zufällig entdeckt, dass dieser zweite Band jetzt genau am selben Datum, selben Tag erschienen ist wie der erste, am 16. Februar letztes Jahr vorkommen ist. Jetzt am 16. Februar 23, das Liebespaar des Jahrhunderts. Können wir vielleicht am 16. Februar 2024 mit Teil 3 rechnen? Was könnte denn da wohl erzählt werden?
Ich weiß noch nichts über dieses Buch. Ich kann nur ein bisschen spekulieren, wenn man jetzt diese beiden bisher erschienenen Teile der Trilogie nebeneinander legt. Im ersten geht es um die Erzählerin als Tochter. Da geht es darum, dass sie plötzlich erfährt oder plötzlich ihr klar wird, etwas, was sie auch immer hätte wissen können, dass ihr Vater nämlich noch eine weitere Tochter hatte. Jetzt erzählt sie über sich als Partnerin. Also es geht sozusagen um die gemeinsame Vergangenheit von ihr und ihrem Freund, ihrem Partner. Womöglich wird sie jetzt im dritten Teil über sich als Mutter schreiben. Aber das ist nur Spekulation.
Jetzt erstmal das Liebespaar des Jahrhunderts. Teil 2 der Biografie einer Frau von Julia Schoch ist bei DTV veröffentlicht mit 192 Seiten für 22 Euro. Wiebke Poromka hat uns den Roman vorgestellt. Besten Dank dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Luisa Neubauer. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Eines der Bücher, was mich sehr geprägt hat, ist eine Biografie von Hannah Arendt, von Alois Prinz. Ich glaube, das Buch kennen viele und das ist vielleicht gar keine so innovative Wahl an der Stelle. Für mich war es augenöffnend zu erfahren und zu verfolgen, wie Hannah Arendt ihr Leben angegangen ist und wie sie die Dinge gesehen hat, wie sie aus Gedanken Taten gemacht hat. Und das war in diesem Buch oder ist in diesem Buch auf eine selten nuancierte und auch poetische Art und Weise beschrieben.
Ein Buch ihres Lebens für die Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist es, die Hannah Arendt-Biografie von Alois Prinz, erschienen im Inselverlag. Luisa Neubauer, die ist ja inzwischen auch Autorin, hat zusammen mit ihrer Großmutter ein bewegendes Buch geschrieben. Im Januar war sie damit bei uns zu Gast. Und dieses Gespräch können Sie sich auch auf deutschlandfunkkultur.de gerne nochmal anhören. Jetzt, wie versprochen, zu einer Vatersuche in besonders literarischer Form, wie sie sich die Schriftstellerin Susanne Fritz ausgedacht hat für ihren neuen Roman Heinrich. Ein Buch, das in vielen Spuren geht, biografisch, aber auch historisch, in die Zeit von Nationalsozialismus und Weltkrieg. Damit hat sich Susanne Fritz in ihrer Prosa immer wieder beschäftigt, zuletzt in dem für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman »Wie kommt der Krieg ins Kind?« Damals ging es um ihre Mutter und deren traumatische Erfahrungen in einem polnischen Arbeitslager. Jetzt ist es also der Vater. Wir sind mit Susanne Fritz verbunden im Studio in Freiburg, wo sie lebt. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Fritz.
Guten Tag, Herr Scholl.
Ich suche einen Mann, dessen Leben mit 23 Jahren beginnt. Das ist der erste Satz im Roman. Das ist ein schöner stilistischer Kniff. Man fragt sich natürlich sofort beim Lesen, was ist denn vorher passiert?
Ja, ich weiß es. Ich weiß es ja auch nicht. Also ich wusste es nicht. Das war ja das Rätsel, denn diese 23 Jahre waren nicht Teil der Erzählung meines Vaters.
Wie gesagt, Ihre Mutter, das Schicksal Ihrer Mutter, haben Sie eben vor fünf Jahren, als der Roman 2018 rauskam, recherchiert. Wie entstand denn jetzt die Idee, sich auf die Spur des Vaters zu begeben?
Nochmal zurück zu dem Buch über meine Mutter. Da ging ja alles mit einem konkreten Dokument los, mit der Gefangenenakte, und die ich in einem polnischen Nationalarchiv gefunden habe, Staatsarchiv in Bydgoszcz, und auf ihren Fingerabdruck stieß. Und das war so eine ungeheure Begegnung. Von da aus ging alles los. Und ich habe, als ich über sie recherchierte, über ihre Herkunft, ihre Familiengeschichte als Angehörige einer der deutschen Minderheit in Polen, habe ich auch parallel zu meinem Vater, der auch im selben Ort geboren und aufgewachsen ist, recherchiert und fand nichts.
Kommen wir mal zu diesem Vater, zu dieser Hauptfigur, muss man sagen. 23 ist er, eben Heinrich, ne, als er nach seiner Kriegsgefangenschaft nach Deutschland kommt. Und davor hat er ein völlig anderes Leben. Er ist Angehöriger der deutschen Minderheit in Polen, ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Als die Nazis einmarschieren, geht er zur Hitlerjugend. 1943 mit 17 wird er Wehrmachtssoldat. Ich meine, diese Eckdaten teilt er natürlich schon mit ihrem Vater. Er ist es aber nicht. War jetzt dieses Buch so der Versuch, den Vater zu verstehen anhand einer Romanfigur, diese weißen Flecken in der realen Biografie zu füllen?
Naja, die weißen Flecken, die durften ja auch bleiben. Der Heinrich ist wie eine Spiegelung meines Vaters. Die Situation war, mein Vater war schon seit mehr als 20 Jahre verstorben. Und die Erinnerung, die musste immer weitere Wege, immer verschlungene, immer unsichere Wege gehen zu ihm hin. Und ich konnte ihn gar nicht so frontal angehen oder beschreiben. Und deshalb ging das über diese Spiegelung, über diesen Heinrich und über die Erinnerungssplitter. Da habe ich dann so begonnen, so mit Kleinszenen erst.
Mit so einem Bild beginnt es ja auch, dass ein Spiegel zerspringt, ne? In dem der Junge gerade blickt, also sozusagen das Bild einer zerschellenden Identität. Das ist eigentlich die Grundfigur ihres Romans, ne? Dass man sozusagen immer Bruchstücke zusammensuchen muss.
Das war tatsächlich auch eine der ganz wenigen überlieferten Geschichten aus seiner Kindheit. Mhm. Also diesen Spiegel hat Heinrich mit meinem Vater gemeinsam. Der Spiegel, in dem er sich mit seinem Großvater, der ihn mit dem Stock verfolgt, noch sieht, bevor der Stock eben das Spiegelbild trifft und damit geht der Spiegel zu Bruch. Und dieses zerschellende Selbstbild, das passiert ja immer wieder in den folgenden Katastrophen.
Er ist als Figur sehr komplex, dieser Heinrich, muss man sagen. Als Jugendlicher ist er Feuer und Flamme für die Nazis und den Krieg. Er will unbedingt kämpfen, das Ritterkreuz bekommen. Ja, in der späteren Bundesrepublik wird er dann aber immer mehr zum entschiedenen Pazifisten. Er geht sogar auf die berühmte Bonner Demo anno 83 und wird schließlich wirklich zu sozusagen einem Club of Rome Prediger, predigt Verzicht, Abkehr vom hemmungslosen Wachstum und das als sehr erfolgreicher Architekt und Unternehmer. Die Familie findet das gar nicht so gut, ne, dass man plötzlich jetzt verzichten soll. Man will den schönen Wohlstand nicht aufgeben. Da denkt man natürlich gut. Ich meine, das muss eigentlich so entlang der realen Biografie des Vaters schon entstanden sein. Das klingt nicht erfunden, Frau Fritz.
Nein, es ist frei erzählt, aber nicht völlig vom blauen Himmel herab erfunden. Wichtig ist ja, ich habe mich gefragt, gibt es Kontinuität nach dieser Apokalypse, nachdem eigentlich, wie gesagt, die Identität, auch woran man glaubte, worauf man seine Füße setzte, immer wieder zerschellte und weg war. Und es sind eben dieser ganz große Bruch, als er dann als quasi nackt in diese Terra Incognita des Schwarzwald kam und sich eine Existenz aufbaute. Wie knüpft man da an? Wie knüpft man da auch wieder Beziehungen zur Welt? Und er wurde dann sehr schnell sehr erfolgreich, hat eine unglaubliche Energie reingelegt, ganz vieles zu erreichen und blieb da aber dabei nie stehen. Und da habe ich mich dann gefragt, warum ist er nicht so ein Mensch geworden, der versucht, so möglichst seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Hat es vielleicht doch auch mit dieser sehr schlichten, sehr ärmlichen Kindheit zu tun und mit dieser Erfahrung, eigentlich brauche ich nichts.
Ich meine, Sie sagten vorhin, Sie hätten eben auch versucht zu recherchieren und fanden nichts.
Ja.
Aber es gibt ja immer auch Oral History, sag ich mal. Es gibt ja immer Menschen, Figuren, Verwandte, die man sprechen kann. Was hat man ihnen erzählt?
Tatsächlich im Fall von meinem Vater wenig. Es gab einen Satz, mit dem ich wusste, wenn ich über meinen Vater, jetzt spreche ich über meinen Vater, nicht über Heinrich, aber das haben sie gemeinsam, diesen Satz: Ich will Bürgermeister von Dniepropetrovsk werden. Und das wusste ich seit Jahrzehnten. Wenn ich jemals diese Geschichte schreibe, kommt dieser Satz darin vor. Also das ist
der, der Satz ist wirklich real, ja? Ich möchte Bürgermeister von Dieppe, wir kommen gleich auf diese Sphäre. Das ist wirklich interessant, ja? Erzählen Sie weiter.
Ja, und dann saß ich vor diesem Satz und dachte, was mache ich jetzt damit? Wie erzähle ich den? Was will der? Und dann habe ich das über die Geografie gemacht. Ich habe mir einfach mich über Google Earth da immer in dieses Gebiet gezoomt und bin diesen ganzen Flusslauf lang und habe das über diesen Weg versucht, mich da anzunähern, geografisch, historisch. Und er ist ja tatsächlich an diesen Dnieper gekommen, und aber eben nicht als Bürgermeister, sondern als Kriegsgefangener.
Es wird viel von Russland erzählt und eben auch von der Ukraine, als sie noch zur Sowjetunion gehörte. Wie war das denn beim Schreiben, Frau Fritz? Wir haben jetzt sozusagen diese Orte, hören wir jetzt in den Nachrichten. Ne? Jetzt wird dort wieder furchtbar gekämpft und gestorben. Hat Sie das beim Schreiben irgendwie beeinflusst?
Das hat mich erstmal ganz völlig gelähmt. Ich dachte, das kann ich überhaupt nicht machen.
Tatsächlich, ja.
Ja. Wie schreibe ich jetzt so einen Satz dahin und wie bette ich ihn ein? Und es ist, auch wenn wir rückwärts denken und die Vergangenheit anschauen, spielt ja das Hier und Jetzt immer hinein. Und dass die beiden Bücher über Mutter und Vater so, oder Lotte und Heinrich, so anders geworden sind, hat nicht nur mit ihrer damit zu tun gehabt, wie, dass sie sehr unterschiedlich auf ihre Vergangenheit schauen, die sehr unterschiedlich bewerten, sondern auch mit mir, dass sich da in meiner Gegenwart viel verändert.
Ich meine, da kommen wir auch auf die Erzählerin im Roman. Sie als Erzählerin treten buchstäblich immer wieder so nach vorn auf die Erzählbühne, ne? Und kommentieren das Geschehen. Also mal mehr, mal weniger sichtbar. Das war auch sozusagen eine bewusste Entscheidung, sich als Schreibende so in diesen Prozess mit einzubringen.
Ich erlaube mir einfach verschiedene Perspektiven, und es gibt eine Ich-Erzählerin, die nicht identisch mit der Autorin ist, oder es gibt die Luisa, die ein Kind ist, die auch für mich als Kind stehen könnte, aber auch für die anderen Kinder Heinrichs. Und hier ist sozusagen wie die vierte Wand durchbrochen, dass ich mich selber kommentiere in meiner Erzählung. Fiel mir so ein. Ich habe
Das ist, Frau Fritz, was uns richtig gepackt hat. Also auch meine Kollegen in der Lesart-Redaktion. Wir lesen in den letzten Jahren ganz, ganz viele Vaterbücher, ne? Sozusagen. Also diese Spuren suchen, immer wieder interessant. Aber natürlich so in der Masse denkt man, schon wieder ein Vaterbuch. Und gleich auf den ersten drei Seiten packen sie ein mit so einem ganz besonderen Stil. Ne? Das ist nicht dokumentarisch, das ist fiktiv, spielerisch, experimentell. Man weiß eigentlich nie, was jetzt auf der nächsten Seite kommt, was jetzt dieser Erzählerin wieder einfällt. Ich habe mir vorgestellt, wie war das, als Sie das geschrieben haben? Hatten Sie dieses Prinzip schon von vornherein entwickelt oder ist es so entstanden beim Schreiben? Es macht es unglaublich spannend.
Ja, also Sie werden lachen. Ich habe begonnen mit wirklich leeren Blättern, die ich mir an die weiße Wand gepinnt habe, weil ich ja eigentlich nichts wusste. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle nicht das, was ich erzählen kann, nämlich das, was ich selber erlebt habe und erinnert habe, sondern schlichtweg, was ich nicht weiß. Und dann mal schauen, was sich da doch einstellt, welche Stimmen sich da tummeln. Und das ist so ein Bild, das ich von meinem Vater, jetzt, wenn ich da in die Erinnerung gehe, eigentlich sehr, sehr mochte, wenn er das große Transparentpapier, er war ja Architekt, aufspannte auf seine Zeichenmaschine und da erstmal ganz ruhig vor dem weißen Blatt saß. Und ganz Ähnliches hab ich das hier auch gemacht. Und dann haben sich doch irgendwie so ein paar Striche, ein paar Skizzen eben eingestellt, und den Heinrich gab es erst gar nicht. Die Figur kam relativ spät, tatsächlich würde sagen fast im letzten Drittel der Arbeit daran, als ich einfach so verschiedene Szenen zusammengetragen habe und die auch immer wieder umsortiert habe. Ganz eben, wie Sie sagen, spielerisch, auch unzuverlässig. Ich bin mir selber immer wieder ins Wort gefallen, sagte, es war ja doch ganz anders und vielleicht war es ja so, und ja, war auch ein Spaß.
Es ist auf jeden Fall Ihnen ganz toll gelungen. Heinrich, der neue Roman von Susanne Fritz im Waldstein Verlag erschienen, 201 Seiten, kosten 24 Euro. Alles Gute dafür an Ihnen, Frau Fritz.
Oh, und vielen Dank.
Danke für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Wiedersehen, Herr Scholl.
Tschüss.